Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist Bern einfach spezial mit dem Markus Somm und dem Jean-Philippe Kohl. Der Jean-Philippe Kohl ist Chefökonom von der Swissmem. Swissmem, das ist der führende Verband von der schweizerischen Tech-Industrie. Jean-Philippe, herzlich willkommen hier im Bern einfach spezial.
Danke vielmals, Markus, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir tun uns, wie offensichtlich ist, tun wir uns duzen. Und zwar kennen wir uns schon länger. Und zweitens können wir natürlich baden. Und wenn man von Baden kommt, tut man sich so duzen. Und ich möchte das wirklich betonen, weil erstens wissen wir, was eine Industriestadt ist. Wir sind dort aufgewachsen in Baden. Und zweitens habe ich ein Memo geschrieben über den Niedergang, den angeblichen Niedergang von der Schweizer Industrie. Und der Jean-Philippe Kohl hat sich dann gewehrt mit der Republik, mit einer Replik in meinem Memo, wo er das in Frage gestellt hat. Ich sage noch ganz kurz einfach, was ich überhaupt gesagt habe in dem Memo. Ich habe natürlich, weil mein Vater hat bei der BBC ABB gearbeitet, mit einer gewissen Nostalgie festgestellt, dass die Bedeutung, die zum Beispiel eine Firma wie die ABB hatte in der Region Baden, so nicht mehr ist. 1960, als mein Vater angefangen hat zu arbeiten als Ingenieur bei der BBC, BBC etwa 18'000 Arbeitsplätze gehabt in der Schweiz und der grösste Teil von denen sind in Baden gewesen. Und das ist insofern noch ironisch gewesen, weil Baden selber hat damals etwa 15'000 Einwohner gehabt. BBC hat also mehr Arbeitsplätze gehabt in Baden als Einwohner. Und natürlich ist das heute so nicht mehr der Fall. Jetzt, wenn wir nur die ABB anschauen, und ich gebe zu, es ist ein bisschen nostalgischer Bericht geworden über grundsätzlich Maschinenindustrie in der Schweiz. Saurer habe ich erwähnt, Sulzer habe ich erwähnt, SLM habe ich erwähnt. Jean-Philippe, was ist alles falsch gewesen, was ich gesagt habe?
Was du gesagt hast, ist richtig, nur es ist nur die Hälfte der Fakten gewesen. Die andere Hälfte, und damit wird das Bild nachher dann anders, ist, die Industrie in der Schweiz ist in einem permanenten Umbruch. Firmen, die gross gewesen sind, sind ein paar Jahrzehnte nicht mehr so gross, wie sie mal gewesen sind, und es entstehen neue Firmen. Und der strukturelle Wandel, wo wir permanent drin sind, der ist jetzt in deinem Memo ein bisschen ausblendet gewesen, und darum habe ich da ein bisschen dagegenhalten, um das Gesamtbild zu zeigen, weil das Gesamtbild ist, wir haben in der Schweiz das, was ein bisschen durchgeschimmert hat, eben nicht das, was wir immer behaupten, wir haben keine Deindustrialisierung. Wenn man die Zahl der Arbeitsplätze nennt in unserer Industrie, ist das relativ stabil bei 330'000 Mitarbeitenden, zugegebenermassen mit recht grossen Schwankungen, die aber in der Natur der Sache liegen.
Die 330'000 Arbeitsplätze. Das ist jetzt, über welchen Zeitraum sind die stabil gewesen? Letzten 30 Jahre oder seitdem?
Das sind etwa 30 Jahre oder 25 Jahre, 2002. So in dieser Kategorie fangen wir an, das so ein bisschen zu erfassen. Wir haben schon Zeiten gehabt, wo wir höher gewesen sind. Im 2018 waren wir bei 350'000 gewesen, im 2017 bei 312'000. Es hat sich immer wieder rund zurückgebildet. Ich bin schon lange bei der Swissmem. Ich habe verschiedenste Krisen durchgemacht. Von dort weiss ich, es ist eine zyklische Entwicklung. Aber nicht eine, die strukturell runtergeht, sondern wirklich, wie der Name sagt, es ist ein Auf und ein Ab.
Jetzt ist ja einerseits klar, dass die Arbeitsplätze in dem Sinn abgenommen hätten, sowieso wegen der Produktivität. Die Produktivität steigt dort auch und muss steigen, sonst würden die Firmen gar kein Geld mehr verdienen. Das ist etwas vom Wichtigsten grundsätzlich bei der Wohlstandsmehrung, dass wir immer produktiver werden, dass immer weniger Leute mehr können herstellen können. Das Gleiche gilt ja für die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft im 19. Jahrhundert sind irgendwie 50% von uns, haben wahrscheinlich dort noch dort geschafft. Jetzt sind es nicht mehr so wahnsinnig viel. Und trotzdem höheren Output. Jetzt, wenn ich aber gleich darauf bestehe, dass der Eindruck halt gleich so ist, dass man nicht mehr so viele Leute in der Industrie hat, warum habe ich den Eindruck? Liegt das nur daran, dass man vielleicht nicht mehr so viele grosse Firmen hat, die man kennt? Oder bin ich eben völlig auf dem falschen Dampf?
Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe, wie man zu dem kommt. Ich glaube, das erste, das naheliegendste ist, Industrie ist etwas, das Produkte herstellt, wo du weder im Migros noch im Coop kaufen kannst. Das sind typischerweise Investitionsgüter und die sind vorgelagert, damit du eben dein tolle Joghurt zu einem günstigen Preis kaufen kannst. Weil das ist sehr viel industrielle Fertigung, bis es du nachher im Laden kannst kaufen. Und weil man natürlich die Fabriken oder die grossen, die Firmen nicht kennt mit ihren Produkten, hat man da schon mal einen Nachteil gegenüber all denen Produkte und Dienstleistungen, wo die Bevölkerung tagtäglich in Kontakt kommt. Das Zweite ist, du hast es ein bisschen angesprochen, es liegt in der Natur von der Sache, dass die Industrie Produktivitätsfortschritte macht, weil das ist ja Manufacturing, Fertigung, du versuchst immer besser zu werden. Du hast den Druck vom Weltmarkt, ich muss erwähnen, unbedingt, dass 80% von unserer Produktion wird im Ausland verkauft. Wir konkurrieren mit Europa, mit China, mit USA. Das gibt einen Druck für die Firmen, sich dauernd zu verbessern. Und in einem Hochkostenland, wo wir sind, mit hohen Löhnen, wo wir darauf stolz sind, musst du eine schlanke Produktion haben. Und das führt in vielen Fällen dazu, dass du automatisierst. Dass du einen ganzen Produktionsprozess du automatisieren, du hast immer noch Leute drin, auf jeden Fall, die sind hochqualifiziert, um das Ganze zu kontrollieren, aber du hast dann auch relativ weniger Leute in der Produktion, als wenn alles von Hand gemacht wird.
Und sag mal, wie gross ist eigentlich noch der Anteil von der Industrie an der ganzen gesamten Wertschöpfung von der Schweiz? Wie wichtig ist das noch? Man sagt ja immer, wir sind auf dem Weg in eine Dienstleistungsgesellschaft. Dienstleistungen sind Zukunft, Produktion ist etwas für China und Vietnam und so weiter. Aber wie gross ist der Anteil noch?
Also, gestützt auf die statistische Grundlage, die wir hier haben, ist der Industrieanteil bei rund 20%. Dazu gehört aber nicht nur die Tech-Industrie, sondern auch Chemie, Pharma, Biotech, die Lebensmittelindustrie, Industrie selbstverständlich und all die, die irgendwie letztlich Güter, physische Güter herstellen, sind 20%. Das ist im europäischen Vergleich relativ hoch. Nur Deutschland ist ein paar Prozentpunkte höher, Italien ist vielleicht bei 15, Frankreich, UK, also Großbritannien, quasi das Mutterland von der Industrie, die sind bei 10% oder sogar drauf.
Und warum? Warum gibt es die Unterschiede, wenn man da über das redet? Weil es ist ja jetzt eine riesige Diskussion auch geworden, deshalb machen wir ja jetzt auch das Bern einfach spezial. Es geht ja um ein grösseres Thema. In Amerika ist das eines der ganz grossen Wahlkampfthemen auch gewesen, von Donald Trump, aber auch von J.D. Vance, der selber aus einer Stahlarbeiterfamilie kommt, die es natürlich jetzt fast nicht mehr gibt in Amerika. Die Stahlindustrie ist fast verschwunden, mehr oder weniger. Jetzt, warum gibt es gewisse Länder, die noch mehr Industrie haben, und das sind ja entwickelte Länder, als andere? Haben die Deutschen etwas richtiger gemacht? Haben die Schweizer etwas richtiger gemacht als die Engländer oder die Amerikaner? Wie kann man das erklären?
Also unsere Haupterklärung ist, es liegt an den Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen, und die würde ich gerne noch ein bisschen erläutern, haben dazu geführt, dass die Schweiz den Strukturwandel, der überall stattfindet, nicht nur in den USA, auch in Europa, in der Schweiz, wir haben den Strukturwandel besser bewältigen können, sodass es in der Schweiz nicht zu einem industriellen Niedergang geführt hat, sondern zu einer Erneuerung innerhalb der Industrie. Was sind das jetzt für Rahmenbedingungen? Ich glaube, die erste ist, so simpel wie das tönt, ist, man muss Strukturwandel politisch zulassen. Das ist im Einzelfall hart, weil es trifft Familien, die einen Job verlieren. Wenn man das aber zulässt, und das ist ein Strukturwandel, passiert nicht von heute auf morgen, das ist nicht ein Platzregen, sondern das ist etwas Schleichendes. Da geht die eine Fabrik, ist nicht mehr wettbewerbsfähig, reduziert sich, macht sogar zu, es werden Arbeitskräfte freigesetzt. Aber es werden nicht grosse Mengen. Und der Markt kann das mit der Zeit auch absorbieren. Also, wenn du zu lange zuwartest mit dem Strukturwandel, weil es vielleicht eine Koalition gibt, von den Arbeitnehmenden mit den Firmenleitungen zusammen, vielleicht sogar mit staatlicher Unterstützung, die Firmen dann am Leben zu halten, dann geht das eine Zeit lang gut, bis es nicht mehr geht und dann kracht es eben zusammen. Also das Erste ist einmal Strukturwandel zulassen, weil sich das langfristig verändert. Das Zweite, ich glaube, da sind wir mit Deutschland, Österreich, wir in der Schweiz, da haben wir etwas, was andere nicht haben, das ist das duale Berufsbildungssystem. Wir tun die qualifizierten Arbeitskräfte in einem sehr guten Prozess ausbilden. Die Hälfte der Woche gehen sie in die Schule, die Hälfte sind in einer Firma. Was heisst das am Schluss des Tages? Die sind so gut ausgebildet, dass sie von einer Fabrik in der anderen arbeiten können. Das sind Skilled Work. Das ist das, was den Amerikanern fehlt. Die tun dann die Leute anlehren. Du bist auf Gedeih und Verderben, bist in dieser Fabrik. Bist angestellt, hast vielleicht gute Löhne. Solange die Fabrik wettbewerbsfähig ist, geht sie zu, geht, kracht alles zusammen. Du hast nachher nicht die Durchlässigkeit, dass ein Polymechaniker von einer Fabrik in die nächste gehen und die gerade kann übernehmen. Oder? Und das ist eine Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Und ich finde, das ist ein zweiter Punkt. Und das dritte, du brauchst ein Innovationsumfeld. Natürlich ist das mal eine Kernaufgabe von jeder Firma selber. selbstverständlich. Aber du kannst mit geschickten, also da kommt das ganze Bildungssystem und das sind nicht nur die Top. Oder wir haben mit der ETH eine Top-Uni. Das ist gut, das haben die Amerikaner auch. Du brauchst aber auch den Zwischenteil. Das sind bei uns die Fachhochschulen. Die brauchst du in dem Sinn auch, damit du die Innovationen unterstützen kannst von Firmen. Da gibt es auch die Kooperationen zwischen den Fachhochschulen und den Firmen, gerade der KMU zum Beispiel. Und das hilft dem Druck, zum Beispiel gerade vom Weltmarkt mit Innovationen im Markt zu bestehen. Und das ist uns über die Zeit ganz gut gelungen. Nicht in jedem Fall. Also es gibt, du kannst sicher zwei, drei Beispiele raus, wo es nicht gelungen ist. Aber ich sage, anhand der Zahlen, die wir haben für das Gesamtbild, ist uns das gelungen.
Gut, jetzt soll ich mal ein paar Sachen widersprechen. Also erstens interessante Frage, Strukturwandel zulassen. Jetzt, wenn man die Schweizer Geschichte anschaut, hast du zu einem gewissen Teil sicher recht, vor allem was die Industrie betrifft. Man hat es teilweise auch in der Schweiz einmal versucht gehabt, zum Beispiel die Stickerei in der Ostschweiz hat man ja in den 30er Jahren wirklich probiert zu stützen und so weiter, ist überhaupt nicht gegangen, hat nichts gebracht und die Ostschweiz hat sich letztlich vom Niedergang von der Stickerei Industrie nie richtig erholt. Also dort hast du recht, oder? Dort hat man probiert, den Strukturwandel aufzuhalten. Bei der Uhrenindustrie bin ich nicht ganz einverstanden. Da hat man eigentlich immer wieder Interventionen gemacht, auf dem Staat, oder? 30er Jahre und so weiter. Auch in den 70er Jahren ist jetzt nicht so schlecht rausgekommen. Wir haben die Uhrenindustrie immer noch. Aber was ich vor allem betonen will, ist, ich glaube, und ich rede jetzt da ein bisschen so, als, wie soll ich sagen, als der Politökonom, der das Politische stärker sieht, ich glaube, du bist in einem gewissen Zielkonflikt in einer Demokratie. Oder? Dass du hast völlig recht, oder? Aus einer ökonomischen Sicht ist es sicher besser. Man tut den Strukturwandel nicht künstlich verlangsamen, weil es genau so ist, wie du sagst. Da gibt es nachher Vested Interests und die führen dazu, dass du nachher überlebst, obwohl du eigentlich nicht mehr kannst überleben. Aber aus politischen Gründen glaube ich schon, dass man ab und zu muss schauen, wie schnell ein Strukturwandel passiert. Also ich glaube jetzt zum Beispiel in Amerika, da bin ich jetzt einfach überzeugt, der Beitritt von den Chinesen zu der WTO, das ist so ein Schock gewesen für die Industrie in Amerika oder auch in Mexiko, da ist fast nicht die können anpassen. Das ist so schnell gegangen. Oder innerhalb von 2-3 Jahren gehen die Industrien in diesen Ländern, Amerika vor allem, einfach kaputt. Und politisch hat das halt Folgen, die wahnsinnig sind. Weil die Leute haben alle ein Wahlrecht. Das sind ja keine Diktaturen. Also dort habe ich schon das Gefühl, wir kennen ja das Gleiche mit der Landwirtschaft. Ich meine, wir haben die Landwirtschaft auch nicht, wo im 19. Jahrhundert die Landwirtschaft unter Druck gekommen ist, weil die Amerikaner und die Argentinier und die Russen plötzlich können Getreide liefern, dank Eisenbahn und dank Dampfschiff. Da haben wir sie auch geschützt. Bist du nicht ein bisschen sehr orthodox?
Nein, im Gegenteil, weil ich habe ja noch nicht alles aufgezählt. Die Uhrenindustrie ist übrigens nicht so ein gutes Beispiel, weil am Schluss war es ein Unternehmer gewesen, übrigens aus dem Ausland, der die Wiedergeburt von der Schweizer Uhrenindustrie eingeleitet hat und nicht all die Programme zum Schutz. Also auch von dort her ist die Uhrenindustrie auch kein gutes Beispiel für das. Nein, ich sage ja nicht, dass der Staat nichts machen soll. Und das macht übrigens ist das in der Schweiz ja auch nicht so. Sondern was der Staat kann machen, ist natürlich freigesetzte Arbeitsplätze zu unterstützen. Ich sage jetzt mit Weiterbildungen, Umschulungen, Begleitungen in eine neue Beschäftigung zu bringen. Da kann er flankierend sehr wohl unterstützen. Wir wissen auch, dass wenn du ein Sozialsystem zu grosszügig ausstattest, dass du Anreize setzt, dass die Leute dann halt in der Hängematte sitzen bleiben oder hängen bleiben, das ist denen nicht zu fragen. Das ist ökonomisch nachvollziehbar, ist aber schädlich in der längeren Frist. Und wir haben das in der Schweiz eigentlich noch ganz gut ausgestattet. Es ist ja nicht so, dass wir einen Wild-West-Kapitalismus haben. Also im Gegenteil. Der Staat unterstützt ja auch so einige. Aber er darf den Wandel nicht bremsen.
Gut, man hat es natürlich früher vor allem mit Zöllen gemacht. Also auch in der Schweiz hat man es mit Zöllen gemacht. Landwirtschaft bis heute ist geschützt durch Zölle. Wenn man jetzt den ganzen Zollkrieg anschaut von Donald Trump, wie beurteilst du das?
Ach. Das ist ein Desaster. Weil das Einzige, was ich akzeptieren oder respektieren kann, ist der Umstand, den du beschrieben hast. Es gibt in einem Teil von den USA offensichtlich einen industriellen Niedergang. Das ist beschrieben, aber ist noch keine Erklärung. Und jetzt der Versuch mit Zollpolitik, und ich nehme es jetzt zum Nennwert, was gesagt wird. Erstens, Man will die USA reindustrialisieren mit Zöllen. Das wird, und das ist nur meine persönliche Meinung, in der ganzen Breite von der Ökonomie als ein Unterfangen angeschaut, das nicht wird gelingen. Es wird nicht gelingen, weil die USA die Voraussetzungen nicht. Sie haben kein duales Berufsbildungssystem, sie haben vielleicht das Ökosystem von der Innovation nicht, sie haben die Skilled Worker nicht. Also du kannst schon lange in eine Fabrik stellen und Kapital, aber du brauchst auch die Leute, die das auch bedienen können. Das haben sie nicht. Also das wird vielleicht im Einzelfall wird das schon gelingen. Das würde ich jetzt nicht ganz ausschliessen.
Aber so wie du beschreibst, könnte man sagen, gut, okay, dann geht das halt in Amerika nicht, aber in der Schweiz geht es. Ja. Wir haben die Skilled Workers, wir haben Berufsbildung, wir haben die Caster, oder? Ja. Dann müssen wir eigentlich sagen, warum wir nicht die Schweiz wieder reindustrialisieren? Wäre das nicht auch richtig?
Ja, wir sind ja schon industrialisiert.
Ja, aber weißt du, es geht ja nicht, was die Leute ja beschäftigt. Und das beschäftigt mich ganz ehrlich auch. Ich bin ja völlig dafür, dass die Produktivität zunimmt und so weiter. Und dann ist logisch, dann gibt es gewisse Arbeitsplätze nicht mehr. Und das ist auch gut, das ist auch richtig. Und bis jetzt war es immer so gewesen, dass man zwar in der Entwicklung vom Kapitalismus immer wieder Angst gehabt hat, dass uns die Arbeit ausgeht, oder? Weil die Maschinen auf den ersten Blick einem ja Arbeit wegnehmen, oder? Man hat das Gefühl, also meine, die Weber und Spinner im 19. Jahrhundert haben wahnsinnig Angst gehabt, dass sie keine Arbeit mehr haben. Und sie haben auch keine Arbeit mehr gehabt. Viele von denen sind dann arbeitslos geworden und sind ausgewandert auf Amerika. Aber das ist alles gut. Aber was ich schon auch gesehen habe, ist, es gibt Leute, die nicht die Ausbildung haben wie du und ich, wo nicht vielleicht in den Dienstleistungen unterkommen, wo nicht können am Computer arbeiten und so weiter, sondern die brauchen auch, wir brauchen auch Jobs für Blue Collars, für Leute, die mit den Händen arbeiten, die etwas können. Und es können nicht alle in der Logistik von der IKEA unterkommen. Und das wollen wir eigentlich auch nicht. Ja, sollten wir nicht schauen, dass wir gleich wieder einfach mehr Produktion haben in dem Land?
Als Zielsetzung würde ich das nicht unterschreiben, weil das wird kein nachhaltiger Weg sein, um das neudeutsche Wort da jetzt ein bisschen zu bemühen. Mhm. Das wird sich langfristig nicht auszahlen. Wo ich dir völlig recht gebe. Und du wirst jede Industriefirma finden, die genau solche Arbeiten anbietet, wie du sie jetzt beschrieben hast, für Leute, die wenig qualifiziert sind, wo man vielleicht auch nicht mehr rausholen kann. Und auch die haben eben einen Job, weil in jeder Fabrik gibt es auch diese Aktivitäten. Wenn du das jetzt künstlich antreiben willst, musst du dir bewusst sein, wir haben hohe Löhne und letztlich musst du die hohen Löhne musst du nachher reinholen
am Markt. Ich sage nicht künstlich, weißt, ich sage es ganz einfach. Du sagst hohe Löhne, finde ich auch. Also gut, dann tun wir halt die Steuern so massiv senken, dass wir uns trotz hoher Löhne gewisse Produktionsstandorte noch leisten können. Weißt, ich denke immer, ja, ich meine, so viele Leute, die wir jetzt auch wegen dem Memo geschrieben haben, oder, wo Leute in der Maschinenindustrie tätig sind, die haben mir immer gesagt, du hast ja schon irgendwo ein bisschen recht, aber was du überhaupt nicht gebracht hast, ist Geldpolitik. Uns hat das kaputt gemacht. Oder? Der starke Franken, das war für uns ein riesen Problem gewesen. Dann verleihst du halt deine Fabrik auf Tschechien. Verstehe ich ja. Oder auf Slowenien. Keine Ahnung. Aber da habe ich dann immer so das Gefühl, okay, finde ich auch, und du hast vorher auch erwähnt, die Rahmenbedingungen, oder? Eigentlich finde ich, sollte eben so ein Druck sein auf unsere Rahmenbedingungen, dass wir alles den Schrott, den der Staat erfindet, wo Kosten auftreiben, sei das eben in der Sozialpolitik, sei das in der Arbeitsmarktpolitik, sei das aber auch in der Energiepolitik, oder? Mit den Birnenweichen Netto-Null-Ziel und so weiter, die nur kostet und nichts erreichen wird, gar nichts, außer dass der Balthasar Glättli gute Zeit hat. Kosten senken müsste so ein brutales Erfordernis sein, dass man eben vielleicht dann sagen, gut, dann können wir uns aber ein paar Fabriken mehr leisten.
Also, vorweg, was du ansprichst, und da haben wir Konsens, das ist Standortpolitik, dass du aus dem Standort, wo hohe Kosten, die Hauptkosten sind immer auch noch die Arbeitskosten, nicht in allen, aber in der Energieintensive ist es anders, aber normalerweise sind Arbeitskosten key. Und wenn die ein Niveau überschreitet, dann verlagerst. Okay, dann verlierst du diese Form von Produktion. Aber wie gesagt, wir haben das erneuert, weil andere Tätigkeiten aufgefahren worden sind. Es sind auch neue Firmen entstanden, wo es vor 50 Jahren, wo es BBC, Blütezeit war, noch nicht gegeben hat und die sind entstanden. Und solange so etwas stattfindet, sehe ich jetzt auch keine Gefahr, dass wir da untergehen. Im Einzelfall verstehe ich die Stimmen, die an dich gelangt sind. Die verstehe ich, weil die sind persönlich betroffen davon. Wo ich einverstanden bin, ist auch mit den Rahmenbedingungen, da kann man einiges machen. Und da haben wir es auch selber ein bisschen in der Hand, die zu verbessern. Aber auch da, die Rahmenbedingungen gelten für alle. Nicht nur für die Industrie. Jetzt vielleicht sind die Dienstleistungen nicht so betroffen, das mag alles sein. Wichtig ist, Rahmenbedingungen ist immer für alle Sektoren gleich. Und dann konkurrieren wir eigentlich intern. Nicht nur, ich sage jetzt, zwischen Pharma- und Tech-Industrie, sondern wir haben ja auf dem Arbeitsmarkt einen Wettbewerb mit den Banken, weil unsere gut ausgebildeten ETH-Ingenieure Ingenieure sind, MINT-Fächer, wirklich, ich meine, Mathematik ist ein selektives Fach, oder? Wenn du das mal beherrschst, kannst du auch zu einer Versicherung, wenn die höheren Löhne zahlen, dann kommen sie halt nicht so aus. Aber der Wettbewerb am Schluss stärkt uns. Und ich glaube jetzt nicht, dass deine Hypothese ist, wir dünnen die Standortkosten ab und haben automatisch mehr Industrie. Wenn es so rauskommt, gut, das mag gut. Das finde, habe ich ja sogar Freude daran. Finde ich ja super. Aber ich jetzt würde nicht auf das wetten, weil wir alle im Wettbewerb um die knappen Produktionsfaktoren sind. Auch um die Leute, die gut sind. Und wie sich dann rauskommt, das wissen wir nicht.
Hast du es mich einfach irritiert? Und deshalb habe ich natürlich immer gerne wieder die Geschichte erzählt von Sulzer, ABB, Aluswiss, Saurer und so weiter. Du kennst alle die grossen Namen. Und du hast richtig gesagt, wir haben ganz viele gute KMU, die wirklich Hidden Champions sind, die super, super Leistung bringen. Aber wenn du es vergleichst mit der Pharmaindustrie haben wir auch einen unglaublichen Wandel gehabt, Strukturwandel von der Chemie zu der Pharma. Das war extrem gewesen. Und da hat man auch viele Firmen verkauft oder neue Firmen entstehen lassen, wie Syngenta oder Clariant und so weiter. Aber wir haben doch immer noch zwei grosse Champions mit Novartis und Roche. Und in der Maschinenindustrie, der traditionellen, ist das eigentlich nicht gelungen. Die ABB ist eigentlich eine ausländische Firma, mehr oder weniger. Es ist zwar in der Schweiz noch der Sitz und so, aber hat mit dem Land nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, hat man den Eindruck. Du kannst mich korrigieren, wenn es anders ist. Siemens hat sich wahnsinnig ausbreitet, ist eine grosse Schweizer Firma geworden, aber wird gesteuert von Deutschland. Sulzer ist nichts mehr. Aluswiss gibt es auch nicht mehr. Weißt du, warum haben nicht zwei, drei von diesen ganz grossen Riesen, die auch wichtig sind auf dem Arbeitsmarkt, weil die jungen Ingenieure, die du sagst, die ETH-Abgänger sind, die gehen ja auch zu Firmen, die gewisses Charisma haben. Wieso haben wir die nicht?
Gute Frage. Ich glaube, bin ich ganz ehrlich, kann ich nicht beantworten. Ich weiss es nicht. Ich würde einfach entgegenhalten, wer ist Eigentümer oder Eigentümer von der Firma? Das betrachte ich jetzt als Zweitrang. Ich sage nicht, es spielt keine Rolle. So weit würde ich nicht gehen. Aber entscheidend ist ja, ob es da der Eigentümer ein Schweizer ist, grosse Firma, kleine Firma, du hast die vielen KMUs genannt, oder ob das grössere Firmen sind, wo eigentlich ausländische Mütter gehören. Entscheidend ist ja, dass sie am Standort Schweiz sind. Für uns entscheidend ist die Produktion vor Ort und wem die Firma letztlich gehört. Schauen wir an. Wir müssen darauf achten, dass wir mit guten Standortbedingungen dafür sorgen, dass die Firmen auch hier bleiben. Wem die gehören, schaue ich jetzt zweitrangig an. Zweitrangig heisst.
Darf ich nicht unterbrechen? Da glaube
ich habe natürlich einen Gegenpunkt zu dem,
genau, was ich gesagt habe. Ich gebe ein anderes Beispiel. So viel ich weiss, GE ist ja relativ wichtig jetzt im AGH. Ja. Aber die haben kein Verständnis für unser Lehrlingswesen. Und denen muss man jetzt das Wahnsinnige erklären, dass sie vielleicht nicht so wenig Lehrlinge ausbilden wie früher. Früher hat die BBZ immer 1000 ausgebildet. Das sind, glaube ich, jetzt immer noch fast 1000, wenn man die Nachfolgefirmen anschaut. Aber ich bin da nicht einverstanden. Ich glaube, das spielt eine grosse Rolle, wer der Eigentümer ist. Am Schluss vom Tag, wenn du nachher Herd auf Herd musst entscheiden, dann ist dir deine eigene Heimat immer wichtiger. Und ich finde, das ist eine der grossen Illusionen der 90er Jahre. Der Globalisierungswahn, wo wir auch teilweise grössenwahnsinnig geworden sind. Wir haben dann auch überall eingekauft oder überall fusioniert. Aber ich glaube, die Firmen werden seelenlos. Die werden seelenlos. Es gibt einen Grund, warum Familienfirmen so hure stabil sind.
Einverstanden, aber es sind in der Regel auch kleinere Strukturen. Ich glaube, das ist jetzt eine unterschiedliche Wahrnehmung, wie wichtig das wirklich ist. Und ich würde nicht sagen, es ist nicht wichtig. Und gerade bei kritischen Situationen, wenn es um Standortentscheidungen geht, ist entscheidend, woher kommt das Management. Und dann kann das sehr wohl eine Rolle spielen. Ich würde das nicht überbewerten. Und wiederum, gestützt auf die historische Entwicklung von unserer Industrie, wir haben die Wertschöpfung gesteigert, die Produktivität gesteigert, die Arbeitsplätze gehalten. Und gemessen an dem sehe ich jetzt nicht ein, dass es jetzt um einen Einbruch soll kommen. Was du aber richtig ansprichst, aber das ist weniger die Eigentümer als dann das Management. Wir haben natürlich Erklärungsbedarf, auch unser sehr eigenes politisches System zu erklären. auch unsere Eigenheiten, Kultur und so weiter. Das ist eine Herausforderung, die ist, wo wir teilweise auch als Verband angehen, weil wir sind dann auch bei unseren Vorständen, da muss man sich mit denen vertraut machen. Übrigens mit der Zeit. Gewöhnen sie sich dann an die schweizerische Eigenheit und finden die noch gut, braucht einfach ein bisschen Zeit. Und dann kommt das schon. Da bin ich jetzt nicht so pessimistisch.
Also ich würde jetzt behaupten, dass CS nicht mehr da ist. Hat sehr viel damit zu tun, dass ausländische Manager gewesen sind und ausländische Eigentümer.
Ja, aber die haben ein Seich gemacht.
Ja, aber die machen
den kein Seich gemacht. Schweizer Manager.
Sie machen vielleicht auch Seich, aber sie spüren Konsequenzen ein bisschen stärker.
Ja, gut.
Und das spielt schon eine Rolle. Du hast ein Moral Hazard Problem.
Ja, aber dann ist es schon passiert.
Ja, aber du wiederholst es dann. Bei der CS hat man es so viel mal wiederholt. Und wenn die ABB ist genau das Gleiche. Da kenne ich auch intern, wie das gelaufen ist. In der Zeit, wo die Schweden den Ton angegeben haben, sind gewisse Entscheidungen gefällt worden, die irrational waren. Zum Beispiel Landis und Gier. Man hat Landis und Gier eigentlich wollen kaufen. Von der ABB Schweiz aus. Und die Schweden haben nicht wollen. Wir gefunden haben, wir wollen keine Stärkung von den Schweizer. Innerhalb des Konzerns. Weißt du, ich finde, es ist viel primitiver als eher Ökonomen. Das haben wir anschauen. Es ist viel primitiver einmal. Und teilweise, aber das ist auch das Faszinierende an der Wirtschaftsgeschichte. Und da bin ich schon deiner Meinung. Weißt eben, das muss nicht immer ein Nachteil sein, dass es ein Ausländer ist. Logisch. Ich meine, bei BBC ist gegründet von Ausländern. So meine ich es eigentlich nicht. Aber ich glaube, dass es falsch ist, wenn man eigentlich das Ökonomische so verabsolutiert. Wobei ich habe totale Sympathie mit dem, oder? Aber ich denke immer noch ein bisschen auch noch politisch und dann denke ich immer, ja, eben, wenn wir jetzt unser Land anschauen, das ist das Problem, dass wir nicht mehr so viele Schweizer Manager haben, die grossen Firmen. Die haben früher noch Gewicht gehabt, auch politisch. Es ist schwierig, den Leuten zu erklären, was gute Rahmenbedingungen sind, wenn du nicht ein paar Industriekapitän hast, die glaubwürdig sind. Weißt, wir müssen jetzt nicht über Elon Musk reden, aber
auf der politischen Arena gebe ich dir recht, und wir haben ganz wenig Vertreter, jetzt rein aus der Tech-Industrie, die eigentlich dann bis ins Bundesparlament gehen, sind sicher Spuhler, Schneider, Ammann, sind wenige aus unserer Industrie, da gebe ich dir recht. Ich will aber noch etwas anderes ins Feld. Du hast ja so Glorifizierung von den Grossen, oder? Und das, in so einer Zeit ist das ja gut, oder? Und du hast jetzt Pharma genommen mit Roche und Novartis. Ich muss dir sagen, wenn du eine kleinere Struktur hast, du hast nicht so ein Klumpenrisiko. Du hast das nicht. Du hast die sehr soliden KMUs, Familien geführt, nicht, ich sage jetzt, Rendite getrieben bis am Schluss. Das sind Personen, die sind so eng mit ihrer Belegschaft verwoben, dass die wollen keine Leute entlassen. Und also das ist für die ein Schmach, wenn sie das machen müssen. Ich sage dir, das ist ein Wert an sich. Da gebe ich dir sogar recht, dass das bei grossen Ausländischen nicht mehr der Fall ist, aber auch bei grossen, die von Schweizerischen. Mhm. Also das ist der Vorteil von dieser KMU-Landschaft. Mhm. Und sie kann Schocks besser absorbieren, weil es trifft dann nicht nur eine Firma an einem Ort, oder? Pum, und dann ist die ganze Region futsch, sondern es tut sich auffangen. Du hast immer Pros und Cons. Und es gibt keine Lösung, die irgendwie all deine Aspekte, die richtig sind, kann abdecken.
Ja, ich glaube einfach, dass du in einer. Ich habe gar nichts gegen KMU, im Gegenteil. Ich bin völlig deiner Meinung, das ist eine bessere Struktur, passt da gut zu der Schweiz, ist dezentral, ist klein, häufig Familie geführt, das ist alles gut. Das würde ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich glaube, es braucht ein paar Leuchttürme. Es braucht halt ein paar Leuchttürme, oder? Und das hat jetzt, finde ich jetzt persönlich, die Maschinenindustrie so nicht mehr. Der Finanzplatz jetzt aber auch nicht mehr. Es ist eine Riesenschwäche, dass nicht mehr zwei sind, sondern nur noch die UBS. Ja. Und weißt, ich meine es auch ein bisschen bei der Rekrutierung von Leuten, von Nachwuchs und so weiter. Da sind die grossen Firmen, glaube ich, wichtig gewesen, um ein gewisses Charisma zu erzeugen. Ich finde jetzt ein Elon Musk. Da kann man sagen, was man will. Aber das ist eine unglaubliche Figur, die sehr viele junge, ehrgeizige Leute wahrscheinlich in Amerika dazu bringt, dass sie sagen, ich will Ingenieur studieren. Oder ich will Mathematik machen, weil ich will diesen Beruf ergreifen. Und da frage ich mich einmal ein bisschen, ob das in der Schweiz noch zum gleichen Ausmaß. Weißt du, früher ist doch eben Ingenieur. Ich gebe zu, ich bin jetzt da echt auf dem Nostalgie-Trip, oder? Aber es ist doch, ich meine, in der Schweiz Ingenieur werden ist normal gewesen, oder? Das ist gut und das liegt uns auch, oder?
Ja, du hast es nicht gemacht und ich auch nicht.
Aber eben, wir sind schon Versager.
Also du sprichst die Vorbildfunktion an und die haben natürlich eine gewisse Öffentlichkeitspräsenz und das sind dann Vorbilder. Ich meine, Peter Spuhler ist ja so jemand, oder? wo sicher tragend war, wo im Parlament war, auch heute noch. Aber es gibt sicher andere, aber die Größe, ja. Und jetzt von Novartis und Roche würdest du jetzt sagen, das sind die Leute, die Leuchttürme sind. Du weißt ja, du kannst ja mal die Namen aussprechen.
Nein, die haben ja auch ein Nachwuchsproblem. Also, die haben sicher nicht mehr so viele Schweizer, die jetzt da arbeiten wollen. Ja. Aber vielleicht noch ein letzter Punkt, ja.
Ich möchte doch noch mal intervenieren. Was du ansprichst, ich würde es einfach nicht verabsolutieren. Wir sind nicht überall, haben wir die besten Voraussetzungen. In gewissen Bereichen haben wir sie halt nicht, dann müssen wir sie aber kompensieren mit anderen. Das gleicht sich auch ein bisschen aus. Das ist kein Skill-Kriterium, möchte ich damit sagen. Wir müssen es auffangen mit anderen besseren Rahmenbedingungen.
Ja, und ich glaube, dass die Rahmenbedingungen zum Teil eben nicht mehr so sind, dass Neues entsteht. Weil das ist auch etwas, was mich irritiert. Das ist aber nicht nur für die Schweiz ein Problem, sondern für Europa. Wenn du vergleichst, die 500 grössten Unternehmen in Amerika vergleichst mit den 500 grössten Unternehmen in Europa, dann ist in Amerika eben so, dass ich würde schätzen, 2/3 von diesen Firmen sind neu entstandene Firmen, in den letzten 20 Jahren entstanden. Und in Europa Mehrheit 19. Jahrhundert entstanden. Da stimmt doch etwas nicht. Es gelingt uns nicht mehr. Startups sowieso nicht, also das haben wir zwar auch, aber nie in dem Ausmaß wie die Amerikaner, aber vor allem auch nicht nachher, dass sie so grosse Firmen aufziehen. Das schaffen die Europäer nicht mehr. Und da frage ich mich auch, da muss ja auch irgendetwas mit den Rahmenbedingungen nicht mehr richtig stimmen. Irgendetwas, weiss nicht was.
Wenn das so ist, dass es gut ist, dass man so riesen Firmen anbringt. Weil wer gross wird, kann auch wieder redimensioniert werden. Natürlich, in der Wirkung mag das sein, was du beschreibst, oder? Weil das sind Leuchttürme und so.
Ja, und das sind ja wahnsinnig. Ich meine, eben, wenn du Apple anschaust, wie die wertvoll geworden ist, das ist ja wahnsinnig innerhalb von 40 Jahren. Ja, aus nichts wird so ein unglaublicher Wert geschaffen. Ja. Das ist in Europa so nicht passiert.
Ja. Okay, und jetzt?
Nein, müsst ihr einfach lernen, warum. Oder warum ist mal im 19. Jahrhundert, innerhalb von 30 Jahren, sind fast alle grossen Firmen entstanden, die wir jetzt noch haben? Was haben wir dort richtig gemacht in den 30 Jahren? Oder?
Ja, das Zeug zugelohnt.
Ja, genau. Da kommen wir jetzt. Now we are talking. Nein, das ist doch, ich finde eben, man müsste viel mehr mal genau überlegen, was führt dazu, dass gute Firmen entstehen. Und die guten Leute an den richtigen Ort gehen. Und da habe ich das Gefühl, dass sind wir nicht mehr so gut wie früher.
Ja, eben. Als Vertreter der Tech-Industrie könnte ich jetzt das nicht einfach 1-2 unterschreiben. Wo ich einverstanden bin, ist, dass wir immer grosse Herausforderungen haben. Das haben wir. Wir haben den Druck. Und ich glaube, dass der Druck, ich sage jetzt, der Wettbewerbsdruck zwingt dich, besser zu werden. In welcher Struktur auch immer. Ich habe jetzt nicht die Intention, grosse Firmen wollen da zahlen. Also übrigens in der Schweiz, eine grosse Firma ist immer ein Klumpenrisiko. Also du, es ist wahrscheinlich jetzt volkswirtschaftlich schon, hat eine gewisse Grösse, wo man kann hoffen, dass es, ja, ich glaube,
ja, gut, muss, oder? Wir haben jetzt auch überlebt, dass CS nicht mehr da ist, Alluswiss ist nicht mehr da, Sulzer ist weg. Also, das sind alles riesige Firmen gewesen. Haben wir auch überlebt.
Eben, du musst in 20 Jahren Apple anschauen. Weißt du, Nokia ist doch auch ein schönes Beispiel. Mhm. Finnisch. Was sind die heute? Mhm. Das ist ein Auf und Ab. Mhm. Und für eine gewisse Zeit hast du dann so Leuchttürme, aber ob die sich dann auf die Dauer halten können, ist eine andere Frage. Und wenn es halt ein bisschen disperser sind oder ein bisschen aufteilter, wie gesagt, dann ist es ein bisschen wie eine Risikodiversifikation, die du dann hast. Und das Zweite ist, die Firmen, die grossen Namen, die du vorher gesagt hast, Sulzer, AB und so weiter, die haben sich ja eigentlich immer wieder neu erfunden. Da sind Teile verkauft worden an andere Firmen und die haben sie dann zum Blühen gebracht. Also zum Beispiel, ich meine, Baden, Accelero. Das ist eine Erfolgsstory. Das ist innerhalb des ABB-Konzerns immer so ein verschupftes Kind gewesen, weil es hat irgendwie nicht das Produktportfolio. Haben sie es verkauft und jetzt startet die durch. Oder? Und darum, eben, muss man ein bisschen Romantik von der abschauen. Das fällt mir eigentlich noch, ich bin vielleicht ein bisschen zu nüchtern.
Ja gut, du bist ja Ökonom und ich bin fucking Historiker. Aber zum Schluss noch, schnell den Zollkrieg, das interessiert ja die Leute. Was soll jetzt die Schweiz machen?
Also in der kurzen Frist die Absichten, die Unternehmungen vom Bund, Frau Bundespräsidentin Keller-Sutter, der Bundesrat Guy Parlement, in Verhandlungen treten, irgendwie die Zölle wegzubringen, das unterstützt mich voll und ganz. Das ist von der kurzen Frist. In der langen Frist haben wir es wieder selber in der Hand. Wenn man die Politik von der Administration Trump für voll nimmt, dann will er sich letztlich abkoppeln von der Weltwirtschaft. Das dürfen. Ich vermute, wie viele Ökonomen, vor allem selbstständig. Wir haben sie in der Hand durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen, ich sage nachher welche, unsere Situation von der Industrie mittelfristig zu verbessern. Wir müssen die anderen Märkte rein. Wenn die uns nicht mehr wollen, es ist ja eine Art wie Schluss machen von einer Seite und das ist immer schmerzhaft. Das ist übrigens da, wo unsere Firmen wirklich emotional sind. Warum wird das jetzt unterbrochen? Aber dann musst du eine neue Brut suchen. Oder Brut. Das ist ein bisschen Polygamie orientiert jetzt in dem Fall, oder? In neue Märkte. Indien ist extrem cool, oder? Wir haben das Freihandelsabkommen. Die EU hat es nicht. Oder? Und mit dem Freihandelsabkommen wären die Zölle um 8-22% weggefallen über die Zeit. Und das ist heute noch ein Milliardenmarkt. Das ist noch nicht viel. Aber dort wird die Post abgehen. Wir müssen ein Update machen mit dem Freihandelsabkommen mit China. Wir müssen mit dem Mercosur ein Abkommen machen. Dann haben wir einen einfacheren Marktzugang in diese Märkte. Dann können wir uns in diese Richtung weiterentwickeln. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird wieder Anstrengungen brauchen von den Firmen, wenn es ihnen klar ist, dass die USA in diesem Ausmaß nicht weitergehen kann, sich neu orientieren. Und wir müssen an den Standortkosten arbeiten. Da bin ich mit dir auch völlig einverstanden. Keine übertriebene Regulierung und all den, wie soll ich das jetzt diplomatisch sagen, unnötigen Sachen.
Schrott, wie man das sagt auf Deutsch. Gut, noch letzte Ding, Bemerkung zu dem Thema. Ich glaube nicht, dass, weißt, Trump ist jetzt höchstens noch 4 Jahre, oder? Also, es gibt noch Zwischenwahlen. Wenn jetzt eine Rezession kommt, dann wird er Zwischenwahlen verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Szenario, wo du sagst, dass praktisch Amerika sich abkoppelt von der Weltwirtschaft, dass das nachhaltig ist, um das Wort zu brauchen. Das kann nicht sein, das geht gar nicht. Das ist eben, ich meine, in Amerika kommt wieder eine andere Regierung, so ist es ja nicht. Und auch wenn wir jetzt mal den Worst Case, wobei, wie du weißt, bin ich ja durchaus positiv eingestellt, was Trump betrifft, nach wie vor, trotz Zollkrieg, den ich auch falsch finde. Aber wenn der J.D. Vance noch kommt, dann wird sich das vielleicht noch verstärken. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass das Zukunft ist. Amerika ist gleich eine viel zu moderne Gesellschaft und eine offene Gesellschaft. Das wird sich nicht durchheben lassen. Also es ist nicht eine Diktatur.
Und das ist eine zutiefst ökonomische Prognose, weil du eigentlich prognostizierst, Rückkopplungseffekt, du kannst die Ökonomie nicht übertölpeln. Das, was jetzt läuft, wird zu höheren Preisen, weniger Wohlstand, weniger Einkommen, keine Industrie führen. Und das wird politökonomischen Prozess in Gang setzen. Und deine Ding ist, da wird es einfach einen entsprechenden politischen Wandel geben. Und die werden selber zur Einsicht kommen, dass es jetzt nicht
das schlechteste Programm ist. Ja, vielleicht ist es ja nicht so, dass das wirklich die Absicht ist von Trump. Da bin ich jetzt auch noch nicht so sicher, dass es so in die Richtung geht, wie du sagst, oder? Und das Zweite ist, dass eben das Problem ist, dass 2 Jahre, 4 Jahre, das ist nichts. Also ich rede jetzt als Historiker, das ist so kurz, oder? Und wenn du jetzt schaust, Amerika ist seit 150 Jahren industrialisiert, da gibt es Zeiten des Protektionismus und es gibt Zeiten der Offenheit. Und selbst in den protektionistischen Zeiten sind sie natürlich Teil vom Weltmarkt geblieben, weil es ein viel zu grosses Land ist. Und in den Zeiten vom Freihandel sind sie auch protektionistisch gewesen, obwohl man das nicht richtig realisiert hat. Auch noch eine letzte Anekdote. Mein Vater hat irgendwie, glaube ich, in den frühen 60er Jahren als erstes Kraftwerk können bauen und verkaufen in Amerika. Und das war ja die Hochzeit vom angeblichen Freihandel. Hey, das war wahnsinnig schwierig, weil GE hat, und Westinghouse, die haben alles gemacht in Washington, um zu verhindern, dass die BBC hier ein Kraftwerk bauen kann. Und am Schluss hat der Kunde entschieden, weil der Kunde einfach gesagt hat, ich finde Technologie besser von der BBC, ist mir scheisse gleich. Aber da hat es politischen Druck gegeben, sagenhaft. Also es ist natürlich auch ein bisschen Mythos, dass man immer sagt, ja, Amerika ist da so schaurig offen gewesen, das stimmt so auch nicht. Aber gut, wir können das nicht ändern, dass die Industrialisierung oder Reindustrialisierung kommt. Ich bin, ja, ich weiss auch nicht, eben, ich bin da irgendwo ein bisschen. Ja, ich habe einfach das Gefühl, Produktion ist etwas, was du musst haben für die Leute. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube nicht, dass alle in der Dienstleistung leben können.
Aber da haben wir ja eine Übereinstimmung. Mhm. Und wir haben wirklich verglichen mit anderen Volkswirtschaften auf unserem Level. Und wir müssen jetzt nicht mit, was weiß ich, wer vergleichen, haben wir einen verhältnismäßigen
Anteil. Immer noch viel. Mhm.
Und ich bin überzeugt, wir werden den auch halten, weil wir haben die Grundausrichtung, die haben wir richtig gestellt, aber man kann natürlich immer noch besser werden. 4 Jahre aus historischer Sicht ist wenig für ein Unternehmen, der wartet nicht 4 Jahre.
Ja, das ist
agiler. Und wenn sich abzeichnet, dass dort nichts mehr zu holen ist, heisst das auch nicht, dass man sofort sich zurückzieht und nichts mehr macht. Und du lässt so ein Geschäft dann einfach ein bisschen auslaufen, du musst es redimensionieren. Du kannst dann wie bei der Hypothek wieder rauffahren, sobald das anders ist.
Ja, weißt du, es gibt auch Wirtschaftsgeografie. Also, meine, wenn man im 20. Jahrhundert anschaut, die Zweite Weltkrieg, ich meine, das war so eine extreme Zerstörung von der Weltwirtschaft und der Entkoppelung nach 12 Jahren. Ja, es hat sich relativ schnell wieder erholt. Und dann kommen die alten Handelsbeziehungen, die eben nicht zu tun haben mit der Geografie, aber auch mit der Kultur, die kommen immer wieder. Also von dem her, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, der transatlantische Handel, das ist so ein Kern vom westlichen Kapitalismus seit 200 Jahren, das wird sich jetzt nicht so schnell ändern.
Das hoffe ich selbstverständlich auch. Und ich habe sehr viel Sympathie, was du jetzt sagst. Aber wir müssen uns auch vorbereiten für den Fall, dass es vielleicht nicht
ja,
so
das kommt. Das finde ich gut.
Wie wir es uns beide wünschen.
Finde ich sehr gut. Und das ist aber auch durchaus die DNA von der Schweiz. Oder? Letzte Anekdote, obwohl jetzt eigentlich die Zeit langsam abläuft. Nein, ist nämlich interessant. Oder? Zollverein 1830. Deutsche, also die Preußen macht den Zollverein. Es ist natürlich die Absicht, auch Deutschland zu einigen. Und dann ist in der Schweiz eigentlich die Diskussion genau die gleiche. Also da fangen wir jetzt nicht an, aber es ist genau die gleiche Diskussion wie über die EU. Und man hat natürlich in der Schweiz auch schaurige Angst, dass man jetzt da ausgeschlossen wird von einem wichtigen Markt. Baden-Württemberg, also Baden und Württemberg und Bayern sind damals sehr wichtige Handelspartner gewesen für die Schweizer Industrie. Ja, aber dann kommt der Zollverein und wir sind nicht dabei. Und dann hat man auch, genau wie du gesagt hast, sehr, sehr schnell seine Ausrichtung halt geändert. Und schon 1840, das muss man sich mal vorstellen, schon 1840 ist Amerika zum wichtigsten Handelspartner von der schweizerischen Industrie aufgestiegen. Und Deutschland hat man einfach 50 Jahre lang eigentlich nicht mehr auf diese Art können bedienen und nicht bedient wie vorher. Man hat es gut ausgehalten und nachher sind aber die Beziehungen auch wieder eng geworden.
Und
je nachdem.
Ist der wichtigste Markt, wo mir ein bisschen darunter leidet, dass er im Moment nicht so gut läuft. Das ist also ein bisschen die Industrierezession in Europa. Und dort hoffen wir auch, dass es irgendwann wieder zurückkommt. Also das Ganze ist beweglich über die Zeit.
Genau, und Geografie spielt eine Rolle und Deutschland ist einfach näher und Kultur auch. In dem Sinne, danke vielmals Jean-Philippe für das sehr interessante Gespräch. Hoffe, euch hat es genauso interessiert wie mich und wir wünschen euch allen noch schöne Ostern. Das war es gewesen, Bern einfach spezial auf nebelspalter.ch. Mach jetzt aber noch einen wichtigen letzten Werbespot. Hört mal rein in Tech Talk vom Swissmem. Das ist ein ganz irrsinnig neues Format, wo ihr etwas lernt über die Industrie in der Schweiz, wo ihr erfahrt, was sind die Sorgen von denen, aber was sind auch die Leistungen und so weiter. Hört rein, Tech Talk, jederzeit bei Swissmem. Wie viel Mal wird das erneuert? Alle Wochen habt ihr ein neues, oder wie?
Wir haben regelmäßig ein neues und ich könnte es nicht besser sagen, wie du es jetzt gemacht hast. Vielen Dank.
Siehst, ich bin schon bei der Swissmem angestellt, um die hohe Reindustrialisierung voranzutreiben. In dem Sinne, nein, danke vielmals Jean-Philippe. Euch allen noch eine gute Zeit. Das war es gewesen, Bern einfach spezial. Bis bald.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch